Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Schön, euch alle zu sehen. Heute Morgen stand ich das erste Mal vor der Frage, ja, frieren unter der Dusche, ja, kurz Wasser aufdrehen, einseifen, das war ja der Vorschlag vom Habeck, oder nehme ich lieber einen Waschlappen? Das war der Vorschlag von Kretsch. Ich habe mich dann dagegen entschieden, ich habe geheizt, ich habe warm geduscht, ist auch besser für die Laune. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Das fiel mir gerade ein, als du gesprochen hast, alle eure Sorgen werft auf Gott. Ja, da gehören auch diese ganz einfachen Dinge dazu. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der heutige Predigttext ist von Paulus, ist aus dem Galaterbrief. Und das ist, die Predigt hat den Arbeitstitel Schimpfpredigt. So, und ich mache dann den Klaus Kinski, aber das ist Menschen, die sich in den 70er Jahren auskennen, das kann man alles gar nicht wiedergeben. Der Predigttext hat es in sich. Ich habe ja über Paulus schon vor kurzem noch schon mal gesprochen, und zwar über das Thema vom Saulus zum Paulus, und der Galaterbrief ist da die Hauptquelle, weil Paulus da über sich sehr viel schreibt und über seinen Weg als Christ, die wichtigsten Stationen, die sind da drin. An wen sich der Brief richtet, ist nicht ganz eindeutig. Das kann sein, dass das tatsächlich an die Menschen in Galatien geht. Es kann aber auch sein, dass das an die Galater geht, und das sind Kelten. Ja, also schon so ein germanisches Volk. Aus dem Inhalt geht allerdings klar hervor, dass das ein Schreiben ist an die Heidenchristen. Der Anlass des Briefes ist die alarmierende Nachricht, dass die galatischen Gemeinden, da sind judenchristliche Missionare aufgetreten, und die forderten tatsächlich von den Heidenchristen die Beschneidung und die Einhaltung der jüdischen Zeremonialgesetze, also da ist insbesondere zu denken dann an die Speisegebote. Diese Missionare, die haben es auch gut gemeint, die haben einen Kompromiss versucht zwischen der von Paulus verkündeten freien Gnade Gottes und dem mosaischen Gesetz. Diese Vorgehensweise findet allerdings nicht Paulus Zustimmung und auch nicht die Zustimmung der anderen Apostel, denn es ist so, dass die einen Kompromiss gefunden hatten. Ja, demzufolge wurden an Christus glaubende und getaufte Nichtjuden nur die Einhaltung der Speisegesetze in den Kernbestimmungen verlangt, also kein Blut, kein Aas, kein heidnisches Opferfleisch. Und Paulus stellt in seinem Brief dar, wie die Einigung dann eigentlich zustande gekommen ist. Und die neuen Forderungen an die Galater, die verurteilt er. Und zwar sehr scharf. Ja, er sagt, das, was da jetzt gelehrt wird, ist eine Irrlehre. Der Brief wurde wahrscheinlich kurz nach dem Apostelkonzil geschrieben, also etwa im Jahr 48, bei dem das Thema Beschneidung und Speisegebote dann weitgehend abgeschlossen worden ist. Die Autoren Lukas und Paulus haben unterschiedliche Sichtweisen, das habe ich letzte Predigt schon mal dargestellt, und sie stellen nicht nur die Bekehrung des Saulus zum Paulus unter verschiedenen Blickwinkeln dar, sondern nach Paulus wird den nichtjüdischen Christen die Einhaltung der Tora ganz erlassen, und nach Lukas wird ihnen die Einhaltung der Ritualgesetze anempfohlen. Und darüber gibt es dann in der Folgezeit auch weiterhin Konflikte. Paulus hat die Angelegenheit jedenfalls erstmal zugespitzt, denn seit seiner Bekehrung vertrat er das genaue Gegenteil seiner früheren pharisäischen Position. Als Hauptvertreter der hellenistischen Theologie vertrat er die Auffassung, die Heiden seien durch den Glauben an Jesus Christus und den Empfang des Heiligen Geistes gereinigt und geheiligt, auch ohne das jüdische Religionsgesetz einhalten zu müssen. Auch sie seien Kinder Abrahams, und eine jüdische Herkunft oder Praxis sei für den Glauben an Jesus Christus als den Messias Gottes nicht mehr notwendig. Allein der Glaube, kennen wir alle, allein der Glaube an den auferstandenen Christus sei für die Zugehörigkeit zu Israels Bund mit Gott ausreichend. Paulus definiert deshalb in pharisäischer Methodik und hellenistischer Rhetorik theologische Alternativen und prägt damit das Christentum ganz entscheidend. Durch seine umtriebige Missionstätigkeit vergrößerte Paulus zudem die Zahl der heidenchristlichen Gemeinden beträchtlich und veränderte damit die Mehrheitsverhältnisse innerhalb der wachsenden Urkirche Eine Erklärung des Problems wurde deshalb unausweichlich. Die Gemeinden des Urchristentums verstanden sich spätestens von diesem Zeitpunkt an als eine herausgerufene Gemeinschaft, Ekklesia. Das heißt also, aus Judenchristen und Heidenchristen wird die Christenheit. Das Verbindende war nicht mehr die Zugehörigkeit zum jüdischen Volk oder das Befolgen der jüdischen Ritualgesetze, die damals durchaus die Funktion von Identitätsmerkmalen hatten, sondern der Glaube an Jesus Christus, die Taufe und die Teilhabe am Heiligen Geist. Das Christentum war nun faktisch eine eigene Religion neben dem Judentum. Und den Trennungsprozess zwischen beiden Religionen, den kann man hier zuerst festmachen. In dem Zusammenhang, was du eben gesagt hast, muss man natürlich darauf verweisen, wir haben diese gemeinsame Wurzel, ja, diese Wurzel trägt uns, ja, aber wir sind verschieden und wir sind unterschieden durch den Glauben an Jesus. Der Galaterbrief ist der am schärfsten formulierte Brief, der uns von Paulus erhalten ist. Ein Schimpf- und Schmähbrief, das sagte ich bereits. Es gibt weder den üblichen Dank am Anfang, noch Grüße am Schluss. Dafür gibt es Ausdrücke wie 1,6. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst. Paulus fällt also sofort mit der Tür ins Haus. Gleich zu Anfang steht das. Und dann in Kapitel 1, Vers 9 sogar ein Fluch. Wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. So, das sind die ganz harten Bandagen. Ja, der geht hier voll rein. In 3,1 heißt es, o ihr unverständigen Galater. Und in 3,3, seid ihr so unverständig. Modern übersetzt würde das wahrscheinlich heißen, wie doof seid ihr eigentlich? In 4,20 schreibt Paulus, ich bin ratlos euretwegen. Modern formuliert, mir fällt nichts mehr ein. Und dann der schroffe Briefschluss. In Zukunft mache mir niemand weiter Mühe. Ja, neu modern formuliert, jetzt geh mir hier nicht weiter auf die Nerven. So, das ist eine ganz ruppige Lektüre. Der ganze Galaterbrief ist völlig ruppig, aber dafür sind es auch nur 5 Kapitel. Der Brief ist ganz kurz. Ja. Kapitel 1, Vorwort, dann die Berufung des Paulus als Apostel. Kapitel 2, verkündigt er das von Gott empfangene Evangelium und berichtet über den Konflikt zwischen Paulus und Petrus in Antiochia. Kapitel 3 bis 5 verdeutlichen die Erlösung nicht aus dem Gesetz, sondern aus dem Glauben. Hier polemisiert der Apostel in Kapitel 4 vor allem unter anderem gegen die unter den Galatern weit verbreitete Praxis, die Tage oder Monate für bestimmte Handlungen nach astrologischen Regeln festzulegen. Dies würde sie zu Sklaven astraler Mächte machen, der Elementarmächte, an die sie doch eigentlich gar nicht glaubten. Das heißt also, ganz im Vorübergehen macht Paulus auch noch ein Ende mit dem weit verbreiteten Glauben an Horoskope und Sternzeichen. Ist nicht. In Kapitel 5 spricht Paulus Ermahnungen und Warnungen aus mit dem Aufruf, die in Jesus Christus geschenkte Freiheit des Glaubens auch zu leben. In diesem Kapitel, da werden dann die ganz bekannten Früchte des Heiligen Geistes genannt, die wir alle kennen, ja, Kapitel 5, 22 und 23. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Und dann kommt der plötzliche Briefschluss mit dem eben schon erwähnten, jetzt hört mir auf, hier auf die Nerven zu gehen. Unser heutiger Bibeltext ist ganz kurz vor diesem Briefschluss zu finden. Er bildet eine Art Quintessenz des ganzen Briefes, eine Art Zusammenfassung am Schluss. Ich lese Galater 5, 25 bis 6, 10. Überschrift ist Mahnung zur Brüderlichkeit. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Doch wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk Und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Der heutige Perikopentext, der wird der ganzen Christenheit gepredigt. Die Zusammenfassung des Galaterbriefes. Der Galaterbrief ist ein großes Bekenntnis der vollkommenen Erlösung des Sünders durch den Glauben an Jesus Christus. Er ist eine scharfe Auseinandersetzung mit der Behauptung, dass der Weg zum Heil sich auf etwas anderes gründen könnte als auf das Werk Jesu am Kreuz. Hier im Galaterbrief formuliert Paulus erstmals seine Rechtfertigungslehre, die er dann im Römerbrief systematisch ausgestalten sollte. Wie auch dort betont Paulus im Galaterbrief, dass der Christ nicht mehr unter der Macht der Sünde steht, sondern frei ist durch den Besitz des Heiligen Geistes, ohne das Gesetz als Mittler zwischen Gott und Mensch so zu leben, wie es der Liebe entspricht. Paulus entwirft in unserem Predigttext eine Vision vom Leben aus dem Geist Gottes. Diese Sätze zum Leben im Geist sind uns allen bekannt. So bekannt, dass wir uns eigentlich schon fragen müssen, warum wir nicht danach leben und handeln, wenn wir es doch so gut kennen und auch einleuchtend finden. Typisch paulinisch ist dieser Predigttext. Er geht andauernd in die Tiefe und bezieht sich auf konkrete Situationen. Er wechselt von einem Thema zum anderen und schafft es doch, das Praktische theologisch zu begründen, sodass Theorie und Glaube sowie Praxis und Anwendung nicht auseinanderfallen. Darin hängen die drei Versabschnitte zusammen. Paulus will, dass ihr, die ihr geistlich seid, eure Geistlichkeit auch im realen Leben umsetzt. In unserem Predigttext lassen sich hierzu hauptsächlich vier verschiedene Themen finden. Paulus geht es um unser Leben und Wandeln im Geist. Das ist das Grundthema. Er will, dass wir Gutes tun und einander Lasten tragen und mahnt zur Brüderlichkeit. Ja klar, in der Brüdergemeinde gibt es auch Schwestern. Ja, sind vielleicht nicht so repräsentiert, aber es gibt auch Schwestern. Na klar. Paulus schreibt zwar Drohungen nieder, aber auch die entscheidende Verheißung an uns, die uns ein befreites Handeln ermöglicht. Und zuletzt gibt Paulus jedem Einzelnen Verantwortung, aber auch Entlastung mit auf den Weg, indem er angemessene Zeit verspricht. Wandel im Geist, das ist der Kern des Textes. Da gibt es auf der einen Seite Geisterfahrer, ja, die auf den Zeitgeist, der gerade in ist, abfahren. Hingerissen von ihrer Selbsterkenntnis, fasziniert von ihrer Freiheitsidee, begeistert von ihrer schrankenlosen Selbstverwirklichung. Auf der anderen Seite die stilleren, geistgetriebenen, diejenigen, denen der Geist des lebendigen Gottes ins Herz geschrieben ist und die gegen Widerstände von vielen Seiten oftmals den Freiraum des Lebens erkämpfen müssen. So ist Paulus Vorkämpfer für ein neues Leben im Geist Christi. In der Auseinandersetzung der Geistesrichtungen und Weltanschauungen. So findet Paulus schneidende Worte, um eine glaubensschwache Gemeinde wieder wachzurütteln. Eine Gemeinde, die sich dem Evangelium im Alltag der Gemeindepraxis verweigert. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Das heißt doch, macht euch keine Illusionen und betrügt euch in religiöser Selbstgefälligkeit nicht selbst. Gott lässt nicht mit sich umspringen, indem ihr euch eine individuelle Begabung mit seinem guten Geist wohlgefallen lasst. Du kannst kannst dich nicht an Gottes Wohltaten und Verheißungen freuen und trösten lassen, um dann auf dem Acker deiner Gemeinde so zu arbeiten, als ob es Gott nicht gäbe. Gott hat seinen Geist nicht gegeben, damit wir in unserer Gemeinde unsere eigenen Herren und Meister, vielleicht sogar Trickser oder Strippenzieher sind. Paulus spricht hier vom Fleisch. Und er meint damit, das elende, selbstsüchtige, seine Interessen in den Mittelpunkt stellende Streben und Trachten eines jeden Menschen. Fleisch, das bin ich ohne Gott. Das ist der selbstbezogene Mensch, der nichts kennt und anerkennen will als sich selbst. Der fleischliche Mensch, der sich auch im beruflichen und kirchlichen Alltag vor allem auf sich selbst verlässt. Nach dem Geist und gottlosen Motto, wenn jeder an sich denkt, dann ist an jeden gedacht. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Theologisch ist damit gemeint, Gott macht den Menschen haftbar für sein Tun. Am Ende des Galaterbriefs kommt der Apostel hiermit auf den Zusammenhang von Saat und Ernte, von Tun und Folge zu sprechen. Das allein aus Gnade, das wird dadurch nicht eingeschränkt. Nein, es ist der Hinweis darauf, dass das Evangelium von der Gnade Folgen hat im Alltag der Gemeinde. Der Glaube kann auch an den Folgen im alltäglichen Tun gemessen werden. In diesem Sinne gilt, Gott wird uns bei unserem Tun, bei unserer Praxis haftbar machen. Nicht nur vor weltlichen Gerichten, da gegebenenfalls auch, sondern erst recht im letzten großen Gericht, nämlich am jüngsten Tag. Da wird Gott uns noch einmal haftbar machen für alles, was wir getan, aber auch für alles, was wir nicht getan haben. Und es wird da gelten, was Paulus in diesem Text schreibt, ein jeder wird da seine eigene Last tragen. Wie werden wir dann dastehen? Wie werden wir uns aufrichten können, wenn uns niemand unsere Last abnimmt? Wenn wir vor dem Anwalt und Richter stehen, von dem Johannes der Täufer sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünden trägt. Aber eben weil wir hoffen dürfen, dass Gottes Lamm uns diese Lasten abnimmt und als Anwalt für uns eintritt, darum gilt umso dringlicher die Mahnung des Paulus, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Liebe Geschwister, es gefällt uns vielleicht nicht, aber das Wort für wandeln, das Paulus hier benutzt, das gehört in der griechischen Umgangssprache auf den Kasernenhof. Es stammt aus der Militärsprache. Im Gleichschritt, Marsch! Lasst uns im Geist wandeln, das heißt dann, marschiert in einer Reihe, in einer Schlachtordnung auf Kommando des Geistes. Das ist eine unangenehme Sprache. Ja, meine Mutter, die konnte das Lied noch singen, SA marschiert. Ja, so, das ist ganz übel. Ja. SA marschiert im gleichen Schritt und Tritt, das stößt uns auf, deswegen haben wir das nicht gerne. Ne? Und Paulus, der ruft natürlich auch nicht zum Kadavergehorsam auf, aber der militärische Akzent dieser Dienstanweisung, ja, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln, marschieren. Das soll uns deutlich machen, es geht nicht um Beliebigkeit. Ja? Es geht nicht um eine freundliche Empfehlung. Du kannst dir das nicht aussuchen. Du musst das machen. Es geht um einen Befehl aufgrund einer klaren Voraussetzung. Wenn und weil wir im Geist leben, dann lasst uns auch im Geist marschieren. Ich denke, die militärische Sprache, die Paulus hier verwendet, macht deutlich die Wahrnehmung unserer gemeindlichen Aufgaben. Das ist nicht in unser Belieben gestellt. Es gibt in der Dienstgemeinschaft der Gemeinde Verabredungen und Entscheidungen, die uns zur Pflicht werden und als Pflicht auch erfüllt werden müssen. Es gibt in der Gemeinde Jesu Christi nicht nur die Notwendigkeit, im Bekenntnis des Glaubens einmütig zu sein, sondern auch die Notwendigkeit, sich in wesentlichen Fragen kirchlicher Praxis und Ethik in die gleiche Richtung zu bewegen. Es ist übrigens tröstlich, ja, dass wir ganz erfolgreich die Ältestenwahl durchführen konnten. Ja, Bestätigung unserer Ältesten bisher, das ist wunderbare Kontinuität. Ja. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass wir uns einmütig sind. Die Gemeinde soll ja auch eine Gemeinschaft der Verlässlichkeit sein. Es ist in dieser Hinsicht bemerkenswert, Paulus konkretisiert den Befehl zum geradlinigen Wandel im Geist für die Gemeinde mit der Aufforderung, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Offenkundig sieht der Apostel das Milieu der Gemeinde geprägt von Ehrgeiz, Provokation und Neid. Ich glaube, wir kennen das. Ehre, das ist das öffentliche Ansehen, das jemand genießt, die Achtung, die man ihm entgegenbringt, die Achtsamkeit, die Anerkennung und Wertschätzung durch andere Menschen. Ja, jeder hat ein Recht auf Ehre. Und die Verletzung der Ehre, die Ehrabschneidung, ist kein Kavaliersdelikt, sondern tiefgreifender Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Paulus warnt zu Recht vor jeder eitlen Ehrbegier, in der egoistische Mensch sich selber zum Mittelpunkt wird und immer danach giert, dass auch andere ihn in seiner Selbstüberschätzung anerkennen. Eitelkeit, Ehre, Personenkult, Menschendienerei, das sind Drogen, die uns wegbringen vom Zentrum des Evangeliums, von der guten Nachricht, dass Gott seine Ehre darin gefunden hat, dass er in Christus selbst ans Kreuz gegangen ist. Wir verdanken uns nicht uns selbst. Und niemand verdankt seine Verdienste sich selbst. Die Ehre gebührt nicht den Menschen, sondern dem, dem wir unser Leben und unser Heil allein zu verdanken haben. Der seine Ehre darin gefunden hat, dass er sie für uns dahingegeben hat. Die christliche Gemeinde müsste darum in unserer Gesellschaft die erste Institution sein, die alle Eitelkeit, Ehrsucht und Personenkult im Keim erstickt. Und ich glaube, wir sind als Gemeinde in Hand auch da, was das angeht, auf einem guten Weg, um nicht falsch verstanden zu werden. Wie könnt ihr glauben, wenn ihr Ehre voneinander nehmt, sagt Jesus. Und wer groß sein will unter euch, der sei euer Diener. Paulus jedenfalls stellt sich und die Gemeinde unter ein Gebot. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Was das Gebot vom Lastentragen bedeutet, das macht Paulus klar an der Frage, wie sich die christliche Gemeinde dem schwachen Bruder oder der Schwester gegenüber verhalten soll. Wenn der Mitchrist in Sünde geraten ist und unter solcher Schuld zusammenzubrechen droht, wo die Gemeinde sich dem schuldig gewordenen zuwendet und seine Last zu ihrer Last macht, da erfüllt sie das Gesetz Christi. Die so von ihrer Last Befreiten werden ermutigt und aufgefordert, nun ihrerseits zu tragen, die Last des anderen. Für die christliche Gemeinde muss gelten, dass in ihrer Mitte niemand mehr mit seiner besonderen Last allein gelassen ist. Ein Ausleger unseres Predigttextes, der Lutheraner Hans-Joachim Iwand, schreibt, und ich zitiere das mal, und das Gesetz Christi verbietet uns zu fragen, ob unsere Schultern stark genug sind und unser Geist tief genug in Gott gegründet ist, um die fremde Last zu tragen. Es genügt, dass uns geboten ist, den anderen unter seiner Last nicht allein zu lassen. Und weiter schreibt Iwand, wo man aber eine christliche Gemeinde anträfe, die nichts anderes wäre als eine Ansammlung von solchen, die keine Last zu haben behaupten und einander nichts zu tragen geben, vielmehr im Vollgefühl ihres Geistbesitzes satt und zufrieden sind, da kann man wissen, dass dieser hier herrschende Geist mit dem Gesetz Christi nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun hat. Und so verstehe ich das abschließende Wort des Paulus in unserem Text noch einmal als eine Präzisierung des Gebotes vom Lastentragen. Lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubensgenossen. Dieses Wort macht deutlich, dass der Lastenausgleich nicht nur im Rahmen der christlichen Gemeinde stattfinden darf und soll. Ja, da auch, natürlich. Es gibt niemanden, den wir ausschließen dürften, wenn es um die Übernahme seiner Lasten geht. Wo unsere Rücken und Schultern die Möglichkeit dazu haben. So ist dieser letzte Satz unseres Textes gleichsam ein Gebot auch für Geschwister, die Flügel des Glaubens haben. Es gibt ja Geschwister, ja, die sind himmelhochjauchzend und können fliegen. Sie sollen hiermit daran erinnert werden, dass sie auch noch Beine haben und gehen können. Und wer keine Flügel hat, wie ich beispielsweise, ja, sondern irgendwie niedergebeugt ist durch die Sorgen des Alltags, der soll lernen, dass wir Flügel des Glaubens haben und nicht an die engen Horizonten scheitern müssen. Unser Glaube gibt uns Flügel in dieser Zeit, Flügel, die wir gebrauchen dürfen. für uns alle gilt, wenn wir im Geist leben, dann lasst uns auch im Geist wandeln. Amen.